Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Ja, mein Name ist Stefan.
Und nachdem wir letzte Woche etwas über den NFL Draft gehört haben, gehen wir jetzt wieder über zu Fußball. Und ich hatte ja schon mal eine Folge über Barcelona und seine Gründung gemacht. Und jetzt schließen wir da an. In der letzten Folge endeten wir so in den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, wo es so einen leichten Niedergang des FC Barcelona gab. Der Verein hat ein bisschen seine Identität verloren und vielleicht auch noch gar nicht so richtig gefunden. Und im Gegensatz dazu hat sich in Holland, konkret bei Ajax Amsterdam, eine Spielidee, ein neuer Ansatz entwickelt, der bis heute den modernen Fußball prägt und vor allem die heutigen Trainer. Dies wollte man auch bei Barcelona implementieren, was sich aber zu Beginn als schwierig gestaltete. Man benötigte einen Spieler, der das System nicht nur verinnerlicht hatte, sondern auch die Fähigkeit hatte, sie auf dem Platz umzusetzen und alle anderen Spieler anzuführen. Und dieser Spieler war Johan Cruyff.
Und diese besagte Spielidee?
Diese Spielidee war der Football Total.
Wusste es doch.
Ja, Cruyff wird ja auch als der Architekt des typischen Barca-Stils, der heute gespielt wird, benannt. Das ist ein offensiver Angriffsfußball, geprägt von schnellem, flachem Direktspiel und hohem Pressing. Damit wird er von vielen auch als der Vater des modernen Fußballs bezeichnet. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer ansehen.
Bin sehr gespannt. Also der sogenannte Barca-Fußball hat also seine Quellen, seine Wurzeln eigentlich in Holland.
Auf jeden Fall. Man werden wir gleich sehen, dass das im Grunde nahtlos fortgesetzt wird, was Ajax da begonnen hat. Du hast ja Cruyff wahrscheinlich sogar noch spielen sehen, ne?
Ja, aber zu der Zeit war ja die Berichterstattung im Gegensatz zu heute sehr dürftig, leider. Also sehr wenig, vielleicht im Länderspiel nochmal, aber dessen große Zeit war ja so Anfang, Mitte der 70er.
Ja, das ist auch für dich zu früh.
War zu früh, ja.
Der Tat. Ja, Johan Cruyff, der wurde als Hendrik Johannes Cruyff am 25.04.1947 in einem Arbeiterviertel in Amsterdam geboren. Seine Eltern hatten einen Lebensmittelladen, der Ajax mit Obst und Gemüse belieferte. Der kleine Hendrik wohnte daher nur wenige hundert Meter vom Stadion De Meer von Ajax Amsterdam entfernt. Der Johan und sein älterer Bruder, der Henny, die spielten ständig Fußball, aber auch Baseball auf dem Kopfsteinpflaster. Dementsprechend hat der Cruyff später mal gesagt, er besäße die Eleganz der Straße.
Klingt gut.
Schon ab einem Alter von 4 Jahren ging er ins Ajax-Stadion und half dort dem Platzwart, die Linien zu ziehen. Vor dem Spiel und in den Pausen saß er dann bei den Profis in der Kabine und hörte zu, wenn diese über Taktik sprachen. Er gehörte einfach so zur Familie dazu, der Ajax-Familie. Alle nannten ihn Jopie oder Kleiner.
Das ist eine Art Maskottchen.
Der gehörte einfach dazu und in den Ferien fegte er auch die Tribüne. Und mit 10 Jahren durfte er Vereinsmitglied werden. Der junge Johan Cruyff hatte sofort oder schon früh erkannt, dass er Fußballer werden will. Und ab 12 Jahren konnte er in die Ajax-Jugendakademie aufgenommen werden. Dort wurden die Nachwuchsspieler nach englischem Vorbild behandelt und ausgebildet. Und bald bestimmte der Sport auch seinen gesamten Tagesablauf. Aber neben Fußball wurde da vor allem auch Cricket und Baseball gespielt. Und der Johan Cruyff war ein sehr guter Baseballspieler. Er war vor allem ein guter Catcher.
Ach, krass.
Ich fand erstaunlich, dass die so englisch geprägt waren. Ajax Amsterdam hätte ich jetzt nicht so mit England in Verbindung gebracht, aber ja. Die hatten auch einen englischen Coach. Ja, Johan Cruyff erklärte später, dass das Catcher-Spiel, also das Baseball-Spiel, für ihn besonders wertvoll war. Und das hatte große Vorteile deshalb, weil er als Catcher schon im Vorhinein wissen musste, wo er hinwerfen wird, wenn er den Ball bekäme. Und er musste im Grunde schon so ein bisschen vorausschauend spielen. War mir jetzt beim Catcher nicht so bewusst, aber...
Beim Catcher läuft eigentlich alles zusammen, weil der dem Pitcher durch Signale zu verstehen gibt, was musst du werfen. Und danach richtet sich auch die Aufstellung der Defense. Also ist schon eine sehr zentrale Position, wo man viel vorausdenken muss.
Ja, also das hat ihn dann auch sehr geprägt. Und dann kam so ein erster Einschnitt in sein Leben. 1959 starb sein Vater plötzlich an einem Herzinfarkt. Und das war ein schwerer Schlag für die Familie, weil dann auch der Lebensmittelladen geschlossen werden musste. Und seine Mutter hat dann als Putzfrau bei Ajax gearbeitet. Der Cruyff tauchte dann also auch in der Woche dann nach der Schule sofort bei Ajax Amsterdam auf, beim Arbeitsplatz seiner Mutter oder lief da so auf dem Gelände rum. Er lauschte den Gesprächen der Spieler und er erfuhr auch, dass man Fußball, zumindest in England, gut Geld verdienen könne. Und so war es ein großer Wunsch, einmal bei Manchester United oder bei Liverpool zu spielen. Und der Ajax-Trainer Vic Bunningham Er kannte auch sein Talent, aber er erkannte auch große Defizite, denn Johan Cruyff war ein kleiner, dünner Junge, der wenig Kraft hatte, und der Trainer zwang ihn dann zum Muskelaufbautraining. Und er konnte dann erst mit 15 Jahren überhaupt den Ball vom Eckball bis in den Strafraum schießen. Also der war sehr schmächtig.
Ein bisschen fast schon eine verzögerte Entwicklung.
Ja, so ein bisschen ist das auch so. Aber schon am 15.11.1964 debütierte er als 17-Jähriger bei Ajax in der Ehrendivision und spielte bei der 1:3 Niederlage gegen GVAV Groningen, heute FC Groningen.
Ja, ja, ja.
Und erzielte aber das einzige Tor seiner Mannschaft. Also war eigentlich schon ein gutes Debüt. In der folgenden Saison 65-66 wurde Cruyff dann Profispieler und verdiente ganze 120 Gulden. Aber schon damals war so in der Vorstandsetage die Begeisterung nicht so groß. Man hielt eigentlich nicht viel von ihm, weil er nur 60 Kilo schwer war, und außerdem rauchte er ständig. Schon als Kind quasi hat er angefangen zu rauchen und legte das auch bis zum Ende nicht ab. Er hat dann mal in seinem Buch erklärt, ja, seine körperliche Schwäche, das wäre ja eigentlich eine Stärke, denn dadurch müsste er immer geistig schneller sein als die anderen.
Da ist was dran, ja.
Ja, man kann sich das vielleicht auch ein bisschen schönreden. Okay. Im Folgejahr wurde dann Rinus Michels der neue Cheftrainer. Und für Ajax Amsterdam und Johan Cruyff begann da eine neue Zeitrechnung. Der neue Trainer glaubte an die Fähigkeiten von Cruyff, machte ihn zum Stammspieler und er trimmte ihn. Jeden Tag Kraftübungen und Waldläufe. Er wollte dem Raucher quasi die Kondition beibringen. Rinus Michels wurde von den Spielern erst der Bulle genannt und dann der General.
Daran erinnere ich mich noch. Ja, der war ja so eisenhart und sehr streng.
Ja, ich erinnere mich auch, wie der dann bei Leverkusen und beim Köln war. Der wirkte ja auch schon so, ja, so ein bisschen finster, ne?
Kantig, ja. Mhm. Finster, ja. Ja, ja. Auf vielen Fotos lächelt er nicht.
Also er zog seine in Anführungszeichen Kinder, wie er sie nannte, mit harter Hand und bezeichnete diese auch gerne mal als Weicheier. Und sie hätten die typische holländische Mentalität. Und das war nicht positiv gemeint. Er krempelte dann auch den gesamten Verein um. Die ganzen Strukturen wurden verändert. Es wurden Trainingslager zum ersten Mal eingeführt. Der Vollzeitprofi wurde eingeführt, da die meisten Spieler vorher noch Nebenjobs hatten. Klar, die verdienten ja auch in Holland nicht viel. Also
ja, da war auch lange dieser Amateurgedanke, wie auch in Deutschland. Hätte aber vermutet, dass zu der Zeit das schon stärker professionalisiert gewesen wäre. Aber interessant.
Ja, er ist dann auch hingegangen. Jedes Jahr hat er also eine Reihe der schwächsten Profis ausgesiebt. Und die wurden dann ersetzt. Also es wurde auch Druck aufgebaut, dass man sozusagen nicht da durchs Raster fällt.
Also er hat schon wirklich auf den Erfolg ausgerichtet und war da schon knallhart.
Ja, und der hat halt dieses Konzept für den Football total erfunden oder entwickelt. Das aggressive Pressing, ständiger Formationswechsel. Und seine Inspiration war dabei die österreichische Nationalmannschaft der 30er Jahre, dem Donauwirbel.
Genau, Hugo Meisel.
Da hast du ja schon mal von berichtet.
Und sein Wunderteam, ja.
Er wollte auf jeden Fall einen Gegensatz zum Catenaccio bilden, der ja in den 60er Jahren übernommen hatte und sich weit verbreitete, dieses unschöne Spiel.
Ja, destruktiver Defensivfußball.
Bei Michels sollte sich die gesamte Mannschaft in das Angriffsspiel einschalten und sich freilaufen, aber auch gleichzeitig sofort verteidigen und den Gegner sofort attackieren.
Klingt schon sehr modern.
Ja, fand ich jetzt auch. Das klang wie Pep Guardiola.
Ja, genau.
Bei Ajax wurde das Jagen genannt. Jeder Spieler musste dazu genau den richtigen Platz einnehmen und jeder musste beim Pressing mitmachen.
Das ist sehr modern. Das ist Gegenpressing schon. Krass.
Man muss das natürlich ein bisschen einschränken. Im Gegensatz zu heute waren die natürlich von der Athletik her natürlich noch nicht so weit. Und da ist auch eine große Ähnlichkeit zu Louis van Gaal, der das zwar in seinem Buch wohl abstreitet, aber er gilt wohl auch als der Michelianer sozusagen. Der Nachfolger ist auch vom Typ her auch so ein General.
Ja.
Und der war ja auch sehr, dass bei Bayern war jeder Spieler seine bestimmte Position auch immer einnehmen muss und davon nicht abweichen darf. Und so war der Michels wohl auch.
Aber das wiederum klingt ein bisschen nach Dr. Otto Nerd.
Da das Spiel jetzt so laufintensiv war, gab es auch immer wieder Gerüchte, dass der Teamarzt Dr. Rohling, der selber Amphetamine nahm, wohl auch seine Vitaminpillen, die er so verabreichte, wohl da auch Leistungssteigerndes dabei gewesen wäre. Aber
klingt plausibel, weil es ist ja überhaupt nicht mal sehr konditionsintensiv, so ein Spiel.
Bis 1977 gab es keine Dopingkontrollen, aber ab 77 wurden die vereinbar. Ja, ja, und da hat der sich geweigert, für die Ajax-Spieler solche Dopingproben einzuholen.
Tja, warum wohl?
Man weiß es nicht so genau.
Es gibt keine harten Beweise.
Im Angriff war es dann so, im Training bildete man Dreiecke. Auch das ist ja wieder ganz modern, diese Dreiecke. Denn dahinter steht ja die Philosophie, es muss immer zwei Diagonalpässe möglich sein. Denn ein Pass nach vorne, den lässt sich leichter verteidigen, als wenn du einen Querpass spielst und nach hinten spielst und da den Ball verlierst. Ja, da ist die Kontergefahr halt viel größer.
Ja.
Taktisch spielte man in einem 4-3-3-System und die Schaltzentrale war Johan Cruyff, nominell Mittelstürmer. Jedoch tauchte der im Grunde überall auf dem Spielfeld. Der war halt ein freier, radikaler Spielmacher. Der war Torjäger, Flankengeber, im Grunde war der so alles. Und der durfte auch seine Position als einziger ständig wechseln.
So ein freier Radikaler sozusagen.
Ja, genau. Ja, dieser freie Radikale, das war für den Cruyff insofern ein Vorteil, dass er oft nur kürzere Strecken laufen musste. Also der hatte einen relativ kleinen Radius oder konnte sich auch mal Pausen nehmen.
Ja.
Denn für den Johan Cruyff, der hat das so geschildert, Geschwindigkeit, dabei geht es nicht ums Laufen, sondern darum zu wissen, wann man laufen muss. Also wann man Pause machen darf und wann man loslaufen muss.
Und wenn man den Ball dann spielt, weil mit dem Ball bist du ja eh viel schneller, als wenn die anderen nur laufen.
Ja, aber das ist dann vielleicht auch der Unterschied eben zum heutigen Spiel, wo das Laufpensum halt viel, viel größer ist und die Athletik und Schnelligkeit.
Kann nur jedem empfehlen, sich ein Spiel aus den 70er Jahren, also in den frühen 70ern auf YouTube anzuschauen. Man muss da schon echt dabei bleiben wollen. Es ist teilweise echt schwer. Aber es gibt auch geile Spiele, die schneller sind. Aber in der Regel ist es sehr gemächlich.
Ja, zu einem schnellen Spiel kommen wir noch.
Sehr gut.
Die Trainerlegende Ariko Sacchi sagte mal, es gibt nur eine wirkliche Taktikrevolution im Fußball. Das war der Wechsel vom individuellen zum kollektiven Fußball bei Ajax Amsterdam. Also für ihn war das auch so das einschneidende Erlebnis. Ja, und der Johan Cruyff war so der elegant, leichtfüßige Spieler, der das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft war. Der halt auch taktische Vorgaben auf dem Feld direkt umgesetzt hat, aber auch von sich aus. Und das brachte den Rinus Michels oft zur Weißglut, weil der hörte da nicht so wirklich, der Johan Cruyff. Und der nahm dann gerne mal Änderungen vor während des Spiels und sagte dann zum Verteidiger, du spielst jetzt im Mittelfeld und ähnliches. Also der war schon sehr eigen zu seiner Zeit.
Finde ich aber sehr, sehr gut, weil oft kannst du ja auf dem Platz vielleicht sogar besser als der Trainer auf deine Mitspieler Einfluss nehmen.
Er konnte sich das halt herausnehmen, weil er der Ausnahmespieler war.
Ja, das auch. Also klar, du musst natürlich die Credibility haben bei deinen Mitspielern, dass die das akzeptieren. Aber ich finde es gut, wenn einer die hat und die auch nutzt.
Ja, und vor allem, der war ja halt der fantastische Passspieler. Also ein englischer Journalist hatte ihn über ihn geschrieben, er ist der Pythagoras des Fußballs.
Oh, wow.
Aber vor allem hatte der, was auch nicht zu unterschätzen ist, einen schnellen Antritt. Also der lief nicht viel, aber wenn er lief, konnte er sehr schnell antreten.
Mhm.
Und vor allem gibt es einen Trick, der seinen Namen trägt, das ist der Cruyff-Turn.
Ach.
Der hatte das erst einmal bei einem Länderspiel der Holländer gezeigt. Da wendet er sich quasi so am 16er vom gegnerischen Tor ab. Schräg hinter sich der Verteidiger. Und das war in diesem Fall der Jan Olsen. Der erwartete dann, dass der Cruyff, weil er sich abwendet, den Ball abspielen will. Aber das ist dann nur eine Finte. Er wickelt den Fuß um den Ball, zieht diesen hinter dem Standbein in die Gegenrichtung, also nach hinten.
Ja.
Und blitzschnell geht das Ganze und er dreht sich um 180 Grad und lässt den Verteidiger quasi völlig verwirrt in die falsche Richtung laufen.
Klingt sehr effektiv, wenn man es kann.
Man kann sich das bei YouTube gut angucken, also wenn man das da zeigt er das auch. Also er hat das Cruyff-Turn, das ist halt so ein Trick.
Ja.
Und das hat die Verteidiger teilweise richtig wütend gemacht.
Das glaube ich.
Ja, und zu der Zeit war das Spiel ja noch ein bisschen anders als heute. Das hat dann dazu geführt, dass er oft überhart gefoult wurde.
Ja, die waren sickig, ja, die waren richtig sauer dann, ja, verstehe ich, sehr gut.
Teilweise waren diese Fouls dann halt ja auch Taktik und ein BBC-Kommentator 1969 hat mal bei einem Foul des Verteidigers Malatrasi vom AC Mailand gegen Ajax Amsterdam gesagt, oh, er wurde wunderbar gefoult. Er hat den Knöchel im vollen Lauf erwischt. Also im Grunde wurde das dann noch irgendwie auch noch befürwortet.
Ja, ja, gute Taktik, ne? Gut, dass die Zeiten eigentlich mittlerweile vorbei sind.
Ja, ein Jahr später hat dann ein Verteidiger vom Amsterdamsche FC den Cruyff mit gestrecktem Bein gefoult. und hat dann im Fernsehen erklärt, dass der Cruyff doch selber schuld sei, da er 3 Mann vorher ausgespielt habe. Er hat es ja quasi darauf angelegt, dass man ihn umtritt.
Toll, so kann man es auch sehen, ja.
Und in keinem dieser Fälle gab es einen Platzverweis. Also teilweise nicht mal eine gelbe Karte. Aber er hat sich halt durchgesetzt. Ajax hat 1966 den Meistertitel geholt und teilweise dominierten die Gegner, wie sie wollten. Also insgesamt hat Ajax Amsterdam von 66 bis 73 6-mal die Meisterschaft geholt, 4-mal den Landespokal.
Wow, dominant.
Ja, da waren dann auch berühmte Spieler wie Johan Neeskens eben dabei, Ari Hahn, Ruud Krol, Johnny Repp, Piet Kaiser. Also zu der Zeit war das so eine Top-11, die da spielte.
Die Namen kennt man ja echt alle aus der Zeit, ja.
1970 musste Johan Cruyff sich einer Hüft-OP unterziehen.
Ach, in dem Alter?
Ja, er hatte da eine Verletzung und konnte dann erst im Oktober 70 wieder spielen. Und in diesem Spiel trug er dann seine Nummer 14. Das war so quasi so wie CR7, war das so seine Rückennummer. Und ab dem Zeitpunkt hatte das diese halt dann immer getragen. Und dieser Football Total, der setzte sich ja dann noch international durch. 69 unterlag Ajax noch im Europapokalfinale der Landesmeister mit 1-4 gegen AC Mailand.
Oh, deutlich.
Ja, aber 2 Jahre später wurde Panathinaikos Athen geschlagen. Die haben dann zum ersten Mal den Landesmeisterpokal geholt.
Das war für Holland ja schon ein Riesenerfolg. Das war wahrscheinlich der erste internationale Titel der holländischen Mannschaft.
Genau so war es. Quasi aus dem Nichts, aus der Zweitklassigkeit, waren die jetzt ganz oben. Und das weckte natürlich Begehrlichkeiten und wie ich in der letzten Folge über Barcelona schon gesagt habe, verpflichteten diese dann Rinus Michels, weil die im Grunde dasselbe System spielen wollten. Für Ajax ging es aber an sich auch gut weiter. Und unter dem Nachfolger Stefan Kovac gewann die Mannschaft 2-mal in Folge den Landesmeisterpokal. 72 gegen Inter Mailand, 2-0. Beide Tore Johan Cruyff.
Wow.
Und 73 Juventus Turin mit 1-0. Also haben die da 3-mal den Landesmeisterpokal gewonnen. Also war die Top-Mannschaft Europas. Und 1972 gewannen sie auch den Weltpokal gegen Independiente.
Das habe ich viel drüber gelesen, über diese, es war eine ganz, ganz rustikale, defensiv brutale Truppe.
Ja, die Presse überschlug sich auch. Man schrieb dann, seit den Königlichen von Real Madrid hat keine Mannschaft Europa mehr so dominiert. Klar, das war der Vergleich natürlich mit dem weißen Ballett.
Weil die haben es 5-mal geschafft, da hätte Ajax noch ein bisschen drauflegen müssen, aber klar, man freute sich, dass mal wieder eine Mannschaft so schön und dominant spielt, ja.
Ja, aber es gab auch etwas, was den Cruyff gestört hat. In Holland wurden die Spieler aber nicht wie heute als Superstars behandelt und auch nicht wie solche bezahlt. Zu Ligaspielen kamen zu dieser Zeit oft nicht mal 10.000 Zuschauer. Und der Cruyff verdiente etwa 95.000 Gulden im Jahr, was so etwas wie 150.000 Euro heute wäre. Aber er musste 72% Steuer zahlen.
Wie viel? 72?
72% für die besser Verdienenden. Der Cruyff wollte aber wesentlich mehr verdienen.
Verständlich.
Hinzu kam, dass im Juli 73 erstmals die Spieler den Kapitän wählten bei Ajax Amsterdam und er eben nicht gewählt wurde.
Man hätte ja meinen können, der wäre sehr beliebt gewesen.
Ja, aber bei den Mitspielern so anscheinend nicht. Und er verließ dann wutentbrannt den Raum, rief seinen Manager an und sagte, ruf Barcelona an, klär das, ich will hier weg. Und im August wechselte er dann zu Barcelona. Und ein Mitspieler von Ajax Amsterdam hat das später mit der Auflösung der Beatles verglichen. Also danach wäre nichts mehr dasselbe gewesen.
Das glaube ich sofort. Und wenn so ein Genialer weggeht. Aber erstaunlich ist, dass er sofort spontan Barcelona gesagt hat, wo er ja eigentlich ein Fan des englischen Fußballs gewesen war.
Ja, aber das Problem war, er konnte nicht nach England wechseln, weil das da noch nicht möglich war. Die verpflichteten keine Ausländer.
Ah, okay.
Hat ihn immer so ein bisschen gewurmt, dass er das nicht machen konnte. Aber er wechselte für eine Rekordablöse von 2,3 Millionen. Und auch diesmal versuchte bei diesem Wechsel nach Barcelona Real Madrid dazwischen zu stoßen, wie sie das ja früher schon einmal gemacht haben, bei Alfredo Di Stefano. Diesmal gelang es ihnen aber nicht. Das Interessante daran ist, dass Real Madrid sich mit Ajax Amsterdam schon einig war. Aber der Cruyff lehnte den Wechsel ab und so hat Ajax wesentlich weniger Ablöse bekommen, als es hätte bekommen können von Real Madrid.
Das ist ja ein Ding. Er klingt ja fast, als ob er das ihn nicht gegönnt hätte und gesagt hat, nein, dann gehe ich lieber zu Barcelona.
Ja, für Barcelona war das auch schwer zu stemmen, muss man dazu sagen. Die mussten dann 2 Jahre lang den Jahresbeitrag der Sochis um 25% erhöhen.
Wow, das ist heftig.
Also im Grunde haben dann die Mitglieder einen großen Teil dieser Abfindung bezahlt.
Das ist aber eine krasse Maßnahme, ne? Aber die sind ja dann leidensfähig und wollten wahrscheinlich alles auch dafür tun, dass dieser Spieler bei ihnen spielt.
Ja, die waren auch kreativ, denn wie sich später herausgestellt hat, also man weiß nicht genau, wie viel der Käufer überhaupt bei Barcelona verdient hat. Denn es gibt 4 Verträge. Einen,
vier?
Ja. Einen hat man öffentlich gemacht, einen fürs Finanzamt, einen für die Presse. Aber man schätzt so über 2 Millionen D-Mark ungefähr.
So war mal ein Wort zur damaligen Zeit. Von der Kaufkraft her, ne?
Wahnsinn. Ja, war auch einer der bestverdienenden Spieler überhaupt.
Und das geile Leben in Barcelona. Also das kann man es ja auch durchaus aushalten.
Ja, also der Cruyff selber hat sich auch, weil ja Barcelona auch so immer so ein bisschen politischer Verein ist, immer als sehr unpolitisch bezeichnet. Er hatte sich überhaupt nicht über Barcelona informiert. Also er wusste natürlich aus der Vergangenheit über den Fußball Bescheid, aber über die Stadt Barcelona und über die Katalanen, da wusste er gar nichts. Als er nämlich ankam, hat er gesagt, was für eine wunderbare spanische Stadt das doch wäre.
Falsch.
Mhm. Und die Barca-Fans hat er als Spanier bezeichnet. Auch später hat er zwar Spanisch fließend gesprochen, aber nie Katalanisch.
Kann ich beurteilen, wie schwer das ist, aber ich hätte es wahrscheinlich versucht, ein paar Brocken zu lernen, allein um denen Gefallen zu tun.
Ja, aber was dann auch so aufstieß, also er hatte auch keine Berührungsängste, was den Franco anging. Er war ja unpolitisch, das störte ihn alles nicht. Und deshalb war er eigentlich am Anfang gar nicht beliebt bei den Katalanen. Aber etwas hat das geändert, nämlich kurz nach seinem Wechsel wurde sein 3. Sohn geboren und der erhielt den katalanischen Namen Jordi.
Ja, den erinnere ich mich, da hat er auch später Profi-Fußball gespielt.
Ja, der war auch für Barcelona.
Auch in Barcelona, genau.
Jordi und Kruf. Das ist der Schutzheilige der Katalanen. Die haben dann immer angenommen, das hat er natürlich so aus Sympathie gemacht. Tatsächlich hat er geschrieben, dass er den Namen sehr schön fand und seine Frau auch. Und deshalb hätte man den einfach ausgewählt. Er hätte gar nicht gewusst, dass das was mit den Katalanen zu tun hat. Und das Ganze mit diesem Namen, das wird auch auf der Seite von Barcelona quasi so, der Mythos wird so aufrechterhalten, dass er aus Liebe zu Barcelona seinen Sohn den Namen Jordi gegeben hat.
Ja, das klingt natürlich schöner. Mhm.
Ja, der Wechsel an sich war eigentlich ein ziemlich großes Risiko für den Johan Cruyff, denn er verließ ja das beste Team der Welt, um bei einem Verliererteam anzuheuern. In einer Provinzstadt, wie er das sagte, in einer verarmten Diktatur.
Ja, stimmt, die waren jetzt wirklich nicht so reich, Spanien. Das war übrigens ein Agrarland zu der Zeit noch.
Ja, und als er dann da anfing, war er auch völlig schockiert, wie undiszipliniert und taktisch ungeschult doch diese Mannschaftskollegen wären. Aufgrund der Höhe der Ablösesumme und des Gehaltes und weil Ajax ihn ja eigentlich an Madrid verkaufen wollte, hat sich der Wechsel richtig lange hingezogen. Dadurch konnte der Cruyff erst zum 7. Spieltag auflaufen. Da habe ich direkt mich an die aktuelle Saison erinnert, ne, wo die jetzt Spieler dann irgendwie nicht lizenzieren konnten.
Dani Olmo war doch da auch.
Ja, genau, der Dani Olmo, der hat ja jetzt auch am Anfang der Saison nicht gespielt.
Mhm. Ja, manche Dinge wiederholen sich in einer veränderten Form dann schon manchmal.
Ja, diese finanziellen Probleme, das zieht sich wie ein roter Faden bei Barcelona durch.
Ja, das ist dem FC Barcelona treu geblieben, ja.
Ja, Barcelona war zur Zeit auch nur 14., als er das erste Spiel machte. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass er das entscheidende Puzzleteil war und sozusagen der Ausnahmespieler, der Barcelona gefehlt hat. Am 28. Oktober 1973 bestritt er gegen FC Granada sein erstes Ligaspiel, traf beim 4-0 doppelt und der Cruyff und sein Spiel, das passte sofort. Ne? Die Mentalität zu den Katalanen, auch zu den Mannschaftskameraden, das war im Grunde von Anfang an so eine Liebe auf den ersten Blick. Und von da an haben die in einer Serie von 24 Spielen nicht verloren. Dabei 18 Siege geholt. Er hat auch direkt den Takt angegeben, den Tempowechsel bestimmen. Er hat auch selber viele Tore geschossen und das war auf einmal ein ganz anderes Barca, ne? Auch ein ganz anderes Spiel.
Mhm.
Die Krönung war dann im Februar 74 im Spiel gegen Real Madrid im Bernabeu-Stadion gewann man 5-0 gegen Real. Und die Katalanen feierten diesen Sieg auch sozusagen als Sieg über Franco. Das war ja schon die Ende der Franco-Zeit.
Konnte man das schon eher, aber 5-0 ist ja auch eine fulminanter Erfolg.
Tausende Zuschauer gingen danach in Barcelona auf die Straße und feierten. Es gab eine Cruyff-Mania und auf einmal war er dann der Nationalheld Kataloniens. Am Ende der Saison hat man dann tatsächlich nach 14 Jahren die erste Meisterschaft wieder gewonnen. Und zum dritten Mal hat der Cruyff dann in diesem Jahr den Ballon d'Or gewonnen. Also er hat ihn dreimal gewonnen.
Also bester Fußballer Europas.
Genau. Am 22.12.73 erzielte er auch ein legendäres Phantomtor oder auch The Impossible Goal genannt. So ein ähnliches Tor hat Erling Haaland 22 auch erzielt. Beim Spiel gegen Atletico Madrid sprang Cruyff in die Luft und erzielte mit seiner rechten Ferse, obwohl der Ball schon fast die Nackenhöhe erreicht hatte, den Ball und traf damit ins Tor. Also so ein fantastischer Hackenkick-Tor.
Aber da gibt es wahrscheinlich keine YouTube-Aufnahme von.
Doch, ich glaube schon.
Ach, das muss ich mir mal raussuchen. Das ist ja, weil es gibt da so ein berühmtes Fritz-Walter-Tor. Da springt er auch nach vorne und trifft den Ball, ja, mit der Hacke und dann ins Tor. Da gibt es leider keine Filmaufnahme.
Da hast du aber früher ein Foto, ne?
Ja, da habe ich ein Foto mal gehabt.
Im Sommer 74 war dann eigentlich alles bereit für den Höhepunkt, die WM in Deutschland. Im Endspiel traf man bekanntermaßen auf Deutschland mit Beckenbauer und Müller. Vor dem Spiel gab es aber einen Skandal in der Bild-Zeitung. Da hatte man Cruyff und andere Profis beim Champagnertrinken mit Groupies beim Nacktbaden im Hotelpool erwischt.
Ist ja die ideale Vorbereitung.
Also ist ja unglaublich.
Bisschen locker machen.
Ja, also hatte ich aber vorher noch nie gehört, dass es diesen Skandal gab. Und deshalb musste der Cruyff noch lange und ganz kurz vor dem Spiel noch zur Telefonzelle gehen, um seine Frau zu beruhigen.
Ja,
die war in Spanien geblieben und das gab so richtig Ärger. Also,
die war nicht so entspannt dann.
Nee, aber das Endspiel begann er dann mit einem 40-Meter-Solo, der zum Elfmeter führte und zum 1:0.
Perfekter Auftakt für Holland.
Ja, man muss ja auch sagen, die Holländer waren ja eigentlich auch der große Favorit. Ne? Die waren ja anscheinend die beste Mannschaft 74.
Das ist nur so wahrgenommen, dass die im Gegensatz zur deutschen Mannschaft durchgängig richtig gute Leistungen abgeliefert haben. Und die Deutschen hatten ja unter anderem das 0:1 gegen die DDR.
Ja, und jetzt gehen sie im Endspiel auch 1:0 in Führung, aber dann reißt es irgendwie ab und Deutschland gewinnt doch noch 2:1. Aber jetzt könnte man ja meinen, dass da alle zu Tode betrübt waren bei den Holländern. Aber nein.
Nein?
In Holland wurden die gefeiert, als hätten sie die Weltmeisterschaft gewonnen.
Das finde ich sportlich sehr fair.
Also für die war das ein Riesenerfolg, für das kleine Holland sozusagen.
Ja, war es ja objektiv gesehen auch, aber ich glaube, die Spieler, die waren schon...
Ja, vor allem für den Johan Cruyff, der hatte da schwer dran zu schlucken. Bei Barcelona ging es dann natürlich weiter und damit das Ganze da auch sich noch mehr stabilisiert, hat man dann Johan Neeskens dazu geholt, seinen kongenialen Partner aus Ajax-Tagen. Doch eine weitere Meisterschaft konnten die beiden eben nicht erringen. Also das hatte nicht den gewünschten Effekt, dass man mit Barcelona nochmals eine Meisterschaft holt. Denn Real Madrid war wieder erstarkt. Und die haben dann wieder die Vorherrschaft im spanischen Fußball übernommen. Und so wurden die dann dreimal Vizemeister, also Barcelona. Damit endete dann auch die Zeit vom Rinus Michels. Und wer wurde Nachfolger 1975-76? Auch ein Trainer, den wir sehr gut kennen. Jedenfalls als
ich
Kölner.
Glaub, ich weiß es. Udo Lattek?
Nee.
Nein?
Hennes Weisweiler.
Ah, Hennes Weisweiler. Ach ja.
Der und Johan Cruyff. Das hat so gar nicht zueinander gepasst.
Zwei Egos.
Ja.
Riesenegos, besser gesagt.
Genau, also anscheinend scheint der Hennes Weisweiler auch ein Riesenego gehabt zu haben. Und es wurde dann geschrieben, der duldet neben sich keinen anderen Star.
Ja, da ist er genau bei der richtigen Mannschaft, nicht?
Ja, und vor allem hat er dann von dem Cruyff verlangt, dass er doch viel mehr laufen müsste und mehr für die Defensive tun müsste.
Ja, da war er ja richtig begeistert.
Dazu muss man allerdings sagen, dass nach dieser ersten Meisterschaft und nach der WM 74, da hat es der Cruyff doch schon sehr locker beim Training angehen lassen.
Mhm.
Und der hat auch wieder mehr geraucht und die Fans waren allerdings alle auf seiner Seite. Und am Ende musste dann der Hennes Weisweiler direkt wieder seine Sachen packen.
Ach nee, in der ersten Saison schon.
Ja, genau. Also zur Saison 78 kam dann Rinus Michels wieder.
Ach ja, der Weisweiler ging doch dann zum 1. FC Köln.
Ja.
Und wurde dann da Deutsch. Mit dem 1. FC Köln, man muss es wirklich nochmal sagen, für alle Jüngeren, deutscher Meister und DFB-Pokalsieger sogar. Zwei Back-to-Back, zweimal DFB-Pokalsieger, aber einmal Doublesieger. Ja, das war noch Zeiten beim 1. FC Köln.
Kann man sich heute kaum noch vorstellen.
Ja, leider nicht.
Ja, und dann nach der Saison 78 hat man nochmal den Pokal gewonnen, die Copa del Rey. Da hat der Johan Cruyff sich hingestellt und überraschend einfach gesagt, er hört auf.
Einfach so?
Er will nicht mehr. Ja, er will kein Sportler mehr sein, er höre auf. denn er selber hat dann geschrieben, mit Ende 20 fühlte er sich körperlich schon am Ende. Und dazu muss man sagen, 77 wurde er und seine Frau in der eigenen Wohnung in Barcelona überfallen. Man hielt ihnen eine Pistole an den Kopf.
Boah.
Und als seine Frau dabei rauslief, verfolgte der Einbrecher sie und dann wurden die erst geschnappt. Und am 28. Mai 78 gab es dann im Camp Nou Cruyffs Abschiedsspiel. Er spielte jeweils eine Halbzeit für Ajax Amsterdam und eine Halbzeit für Barcelona. Und ein weiteres Abschiedsspiel war dann von Ajax Amsterdam geplant. Und zwar gegen Bayern München.
Oh.
Dieses Abschiedsspiel am 7. November 78 war dann leider kein so ein gutes Spiel für den Johan Cruyff. Denn, also aus holländischer Sicht, hat der FC Bayern sich nicht sehr gut verhalten. Denn die Bayern-Spieler, die fühlten sich damals von den Holländern schlecht behandelt. Und auch so im Hotel oder überhaupt so, man fühlte sich irgendwie nicht hofiert und das hat die wütend gemacht. Und deshalb waren die hochmotiviert. Und Ajax hat das ja so als Freundschaft, so als lustiges Abschiedsspiel gesehen. Und Bayern hat durchgezogen und die haben 8-0 gewonnen.
Nein, boah, wie böse ist das denn? Das ist ja richtig böse.
Ja.
Wow.
Ja, dann hat der Johan Cruyff halt aufgehört und der wollte dann ein Geschäftsmann werden. Weil sein Vater hatte ja auch mal ein Geschäft gehabt und leider war er als Geschäftsmann überhaupt nicht geeignet. Der ist dann Betrügern in die Hände gefallen und die haben ihn dann überredet, in ein Geschäft zu investieren mit der Folge, dass er in kürzester Zeit pleite war und quasi sein ganzes Vermögen verloren hat.
Das ist total mega brutal.
Ja, deshalb hat er dann 1979 als Spieler wieder angeheuert und zwar in den USA.
Ach, mir war doch so, dass der nochmal gespielt
genau.
hat.
Genau, ja. Ging auch in die MLS.
Ach so, weil ja Beckenbauer zu der Zeit auch da war.
Genau.
Wenn ich mich recht entsinne, ja.
Und 81 kehrte er dann nochmal zu Ajax Amsterdam als 34-Jähriger zurück. Das hat man gemacht, obwohl man glaubte, körperlich könne er das gar nicht mehr. Aber das war auch sowas fürs Image. Als er das erste Heimdebüt hatte wieder, Stadion war ausverkauft das erste Mal wieder. Und in der 22. Minute spielte er zwei Gegenspieler aus und lupfte den Ball dann locker ins Tor.
Das ist ja herrlich. Klingt so ein bisschen wie die Rückkehr von Bernd Schuster in die Bundesliga. So ein bisschen.
Ja, bei Bayer Leverkusen.
Ja, genau.
Ja, danach waren die Heim- und Auswärtsspiele immer ausverkauft. Und am 5.12.82 gab es einen Elfmeter. Aber anstatt zu schießen, spielte er den Ball nach links, wo ihn der eingelaufene Jesper Olsen ein Stück mitnahm und ihn dann an Cruyff zurückspielte. Der ihn dann locker ins Tor schob.
Was ist das denn für eine Sauerei?
Die gegnerischen Spieler und der Torwart waren völlig überrumpelt.
Das glaube ich.
Und diesen Trick hatte Cruyff vorher stundenlang geübt. Durch ihn oder seinen Einfluss gewann man dann 82 und 83 auch wieder die Meisterschaft in Holland.
Also war richtig erfolgreich nochmal mit Ajax.
Ja, jetzt könnte man denken, jetzt ist aber Schluss. Aber nein, er zerstritt sich mit dem Vorstand von Ajax Amsterdam.
Das war doch gerade so ein schönes Märchenende. Das tut doch nicht.
Ja. Und wechselte dann nochmal zu Feyenoord Rotterdam.
Zum einem der größten Rivalen von Ajax ever.
Ja, und
geht
da
gar nicht.
Und dort traf er den ganz jungen Ruud Gullit.
Ach nee, Ruud Gullit war da auch Beginn seiner Karriere. Ja, das ist auch interessant.
Ja, auch dort gewann er dann mit 37 nochmal das Double und wurde Spieler des Jahres.
Boah. Richtig nochmal mega Erfolge angehäuft. Krass.
Ja, aber am 13. Mai 83 war dann endgültig Schluss. Und die Spieler trugen ihn dann auf den Schultern vom Platz.
Das ist jetzt aber wirklich mal ein Märchenende.
Also für einen, der mit Ende 20 aufhören wollte, hat er dann doch noch sehr lange gespielt. Ja, zwei Jahre später begann er dann eine Trainerkarriere. Und die sollte dann bis 1996 andauern. Und das Ende nehme ich jetzt schon mal vorweg, denn das endete damit, dass er sein Büro in Camp Nou kurz und klein schlug.
Bitte?
Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Also erstmal hat er natürlich als Trainer bei Ajax angefangen. Also er hatte sich dann wieder versöhnt. Der niederländische Fußball lag so ein bisschen da nieder, so in den 80ern. So seine Identität wieder ein bisschen verloren. In der Zeit entwickelte dann der Cruyff bei Ajax wieder einen ähnlichen Spielstil. Und für den er später dann auch Barcelona berühmt macht. Und seine erste Maßnahme war, alle Mannschaften von den kleinsten Bambinis bis zu den Profis sollten dasselbe Spielsystem spielen. Also im Grunde wie heute in den Akademien, ne?
Ja, genau. Ein sehr moderner Ansatz.
Man spielte wieder 4-3-3 und man legte wieder großen Wert auf diese Passdreiecke. Das war für ihn immer ganz wichtig. Also noch wichtiger als für den Michels. Er hatte auch die Ansicht, dass man immer nur einen Verteidiger mehr haben musste, als der Gegner Stürmer auf dem Platz hatte. Und so zog er dann schon mal Verteidiger ins Mittelfeld, wenn der Gegner zum Beispiel nur mit zwei Stürmern spielte.
Das kann riskant sein. Dann sind die auf dem 1 gegen 1. Oder
ja, und er postierte zum Beispiel die Innenverteidiger im Angriff dann an der Mittellinie. Also was zu der Zeit extrem hoch war.
Allerdings.
Und er erklärte seinen Stürmern, dass sie nur einen Raum von 15 Meter abdecken müssten. Es sei denn, sie wären zu dumm oder pennen im Spiel.
Klare Ansprache.
Also im Grunde, wenn du diesen Druck machst, ist das und alle so pressen ab der Mittellinie, sind immer nur 15 Meter Distanzen in dieser einen Hälfte.
Das musst du aber auch als gesamte Mannschaft dann so durchziehen und auch durchhalten.
Vor allem brauchte sein Spiel auch einen spielenden Torwart, quasi als Libero. Und deshalb legte er bei seinem Torwart vor allem Wert darauf, dass der gut Fußball spielen kann.
Das war zu der Zeit in der absolut keine Selbstverständlichkeit.
Nee, überhaupt nicht. Zudem forderte er seine Spieler auf, autonome Entscheidungen im Spiel zu treffen. Also anders als der Hinus Michels, der alles bestimmen wollte und die Position halten musste, sollten die Spieler aber schon je nach Situation ihr Spiel halt anpassen. Dazu braucht er natürlich sehr intelligente Spieler.
Ja.
Und im Grunde meinte der Cruyff auch, wenn er den Spielern das vorher erklärt, dann müssen die das halt umsetzen. Und wenn sie es nicht können, ne, dann ist das ihr eigenes Problem.
Ja, aber es ist oft, wenn Genies von sich auf andere, also auf weniger Geniale schließen, das klappt oft dann aber nicht.
Ja, und so hatte man auch den Eindruck, so als Trainer, also an der Seitenlinie, der brüllte nicht, der stand nur da, saß auch die meiste Zeit ein bisschen gelangweilt da und guckte denen halt zu.
Und rauchte seine Zigaretten.
Ja, genau.
So erinnere ich das zumindest.
Und da er ihm ja auch das Lauf- und Konditionstraining zuwider war, überließ er das von Anfang an seinem Co-Trainer. Also der hatte einen reinen Fitnesstrainer, wie man das heute ja wahrscheinlich auch hat.
Immerhin, er hatte einen.
Ja, ja.
Das ist ja schon was.
Ja, er selbst plante dann die Einheiten immer so spontan, die man so beim Training. Und da verlangte er allerdings absolute Aufmerksamkeit. Die meiste Zeit wurde auch da schon das aus heute aus Barcelona berühmte Rondo gespielt. Also dieses 4 gegen 2, 5 gegen 2. Und dabei
ist das eine Trainingsform, richtig?
Genau, das ist die Trainingsform, ne? Was wir so 4 gegen 2 kennen, das war ihr Haupttraining. 4 gegen 2, 5 gegen 2 oder 5 gegen 3. Und es ging dann immer um Spielgeschwindigkeit. Und dass man nur mit einem Ballkontakt spielt. Und vor allem ging es dann darum, die Spieler, die nicht am Ball waren, so zu positionieren, dass der Spieler mit dem Ball immer zwei Anspielstationen hat. Mindestens. Oder wenn zwei in der Mitte sind, drei Anspielstationen. Die mussten sich also bewegen. Es mussten halt immer diese Dreiecke gebildet werden. Ja, und das Interessante war, er selber spielte da auch am liebsten mit und führte auch gerne Spieler vor, gerade wenn die so dahin wechselten.
Erstmal zeigen, dass er immer noch besser ist als sie.
Und was die Spieler auch so richtig störte, war sein ständiges Dozieren. Während des Spiels, nach dem Training, auf dem Weg zum Spiel. Also er hörte sich sehr gerne reden. Und ging davon aus, dass die Spieler genauso sind wie er, dass sie halt nur über Fußball nachdenken, über Taktiken, wie man was verbessern kann. Und das waren halt die meisten Spieler nicht.
Das gab bestimmt dann die ersten, ja, Probleme mit der Mannschaft.
Ja, und vor allem gab es Probleme, sein Wunschsystem umzusetzen. Er fand dann Frank Rijkaard und den wollte er zum neuen Cruyff machen. Jetzt kennen wir ja Frank Rijkaard so aus 1990.
Ja.
Der war ja nicht der Ruud Gullit seiner Zeit. Und wie sich auch dann herausstellte, war er eben nicht der Cruyff-Typ. Und vor allem.
Es ist total schwer, einen zweiten Cruyff zu finden. Das ist schon vom Gedanken her. Das klappt ja fast nie, sowas.
Ja, und der Cruyff hat den wohl so unter Druck gesetzt, dass, wie so geschrieben steht, das Grenze an Mobbing. Also er hätte den so richtig unter Druck gesetzt, du musst das schaffen, du musst das. Und dabei war der gar nicht so der Anführer-Typ.
Daran kann man auch zerbrechen. Ich meine, der Rijkaard hat ja eine richtig gute Karriere dann doch noch gehabt, aber das hätte den auch schon in ganz jungen Jahren kaputt machen können.
Ja, das war ja auch ein Weltklasse-Spieler, aber halt kein Spielmacher in dem Sinne. Aber das Ganze hat gefruchtet. 1987 gewann Ajax Amsterdam den Europapokal der Pokalsieger. Das war der erste Titel wieder seit den 70ern. Und 1988 gewann ja dann die von Rinus Michels trainierte Nationalmannschaft die Europameisterschaft.
Ja, ich erinnere mich mit Missfallen noch
daran. Ja, Marco van Basten mit diesem Jahrhunderttor. Aber da waren ja auch Topspieler dabei. Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Ruud Gullit, Gerald Fahrenburg, Jan Wouters. Das waren alles Topspieler.
Das war eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ja, verdient den Titel gewonnen. Und waren da 1990 auch einer der Mitfavoriten bei der Weltmeisterschaft. Nur mal so am Rande.
Ja, aufgrund dieser Erfolge wechselte Cruyff dann als Trainer zum FC Barcelona. Denn der hatte sich erneut, wie immer, mit dem Ajax-Vorstand zerstritten. Aber auch der Präsident von Barcelona, der Josep Luis Núñez, mochte ihn nicht wirklich. Er holte ihn aber, weil im nächsten Jahr waren Präsidentschaftswahlen und er wollte unbedingt gewinnen. Und die Sochis, die verehrten Cruyff immer noch.
Ach, der sollte mit seinem Ruhm und allem den Núñez da besser verkaufen bei den.
Genau, im Grunde der Star, den er präsentieren wollte.
Mhm.
Und bei seiner Vorstellung versprach der Cruyff keine Titel, aber spektakulären Fußball würde es geben. Aber über die Mannschaft, die er dann da übernommen hat, sagte er später, da war nichts vorhanden.
Nichts, kein Material.
Kein Material. Pep Guardiola hat dann gesagt, vor Cruyff habe es nie einen einheitlichen Fußball bei Barcelona gegeben. Und er hätte quasi alles das, was wir heute unter Barcelona, La Masia und so verstehen, das hätte der quasi dann aufgebaut. Dazu muss man halt auch sagen, dass Barcelona in den letzten 25 Jahren dann in dieser Zeit nur 2 Titel gewonnen hatte, ne? Also noch aus der Cruyff-Zeit. Dieser Zeit endete ja auch die Franco-Diktatur und dadurch veränderte sich auch der Verein Barcelona. Der hat sich ja dann bis 2000 quasi auch in ein Wirtschaftsunternehmen umgewandelt. Ist zwar immer noch ein Verein und hatte seine Besonderheiten, aber der hat sich dann halt in dieser Zeit auch sehr entwickelt. Zuvor war halt ein Rifé-Trainer bei Barcelona. Mit dem hatte man auch einmal den Europapokal der Pokalsieger in Basel gewonnen, in einem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf.
Oh Mann, das ist aber echt lange her. Ja, die Düsseldorfer, das war die Zeit der Alofs-Brüder, Thomas und Klaus Alofs, die waren da auch mal DFB-Pokalsieger. Die waren eine Zeit lang mit dem 1. FC Köln mit die erfolgreichste Mannschaft im DFB-Pokal.
Also Barcelona gewann da in der Verlängerung 4:3.
Oh, nur 4:3, auch knapp, richtig knapp vom Ergebnis her.
Und einen großen Spielerstar holte man Anfang der 80er Jahre, einen Deutschen.
Ja, den blonden Engel.
Ja, Bernd Schuster.
Und seine Frau Gabi nicht zu vergessen.
Ja, der deutsche Mittelfeldregisseur blieb 8 Jahre in Barcelona. Mit der Verpflichtung Schusters am Anfang stand Barcelona vor dem Problem, dass man ja nur 2 Ausländer spielen lassen konnte zu der Zeit. Und leidtragender war ein österreichischer Torschützenkönig und Fußballstar.
Das weiß ich. Krankel, Hansi Krankel, Ivet Narisch, der das Siegtor beim 78er Turnier gegen Deutschland geschossen hat. Dieses grauenhafte 3:2 für Österreich. Hans Krankel von Rapid Wien gekommen.
Der musste 78, 79 ist er gekommen, musste dann wegen dem Schuster 81 den Verein verlassen.
Aber war das ein richtig guter Goalgetter.
Und zur Saison 81, 82 holte man einen deutschen Trainer.
Jetzt kommt aber Udo Lattek.
Jetzt kommt Udo Lattek. Vom 5-fachen deutschen Meistertrainer zum Trainer von Barcelona.
Also für die Jüngeren vielleicht mal gesagt, Udo Lattek war dann mit Bayern München erst Meister und dann auch mit Borussia Mönchengladbach, dem großen Rivalen deutscher Meister.
Und mit Udo Lattek gewann man in dieser Saison schon zum 2. Mal den Europapokal der Pokalsieger. Durch ein 2:1 über Standard Lüttich. Ja, 82 kam dann sozusagen der Superstar überhaupt zu Barcelona für eine Rekordablöse von 7,3 Millionen Dollar. Diego Maradona wurde verpflichtet.
Ach nee, auch noch.
Ja, aber
Star-Ensemble.
Das war leider kein gutes Match. Denn der Lattek hat sich mit Maradona überworfen und wurde dann gefeuert und durch den Argentinier César Luis Menotti, auch ein berühmter
Ach,
Trainer.
El Flaco, das ist der Weltmeistertrainer von 78 von Argentinien.
Der wurde dann
auch ein berühmter Zigarettenraucher.
Ja, es passt ja. Ja,
der hat auch Kettenraucher par excellence.
Und mit Menotti gewann man auch sofort den spanischen Pokal, besiegte Real Madrid 2:1 im Finale. Und im Pokalfinale im Jahr darauf gegen Athletic Bilbao, ja, kam es zu einem Handgemenge, ausgelöst durch den wild um sich tretenden Maradona. Das ist auch, kann man sich auch angucken.
Krass, also er wehrte sich wahrscheinlich endlich mal gegen die ganzen anderen, die ihn dauernd faulten, vermute ich.
Ja, der revanchierte sich dafür ein Foul von Andoni Goycochea.
Ach ja, das grauenhafte Foul, da war er doch ewig verletzt, der Maradona. Und ja, der Goycochea lange gesperrt, meine ich.
Mich zu ja, erinnern. Und das war auch gleichzeitig die letzte Aktion von Maradona bei Barcelona. Denn Barcelona verkaufte ja Maradona an Neapel. Da war er ja dann der große Star.
Ja, wird er immer noch verehrt wie ein Heiliger in Neapel.
Ja. Ohne diese beiden Argentinier, denn man schmiss auch den Menotti gleich mit raus, engagierte man Terry Venables.
Klingt aber nicht nach einem erfolgreichen Match. In meinem Gehirnkram, Terry Venable.
Ja, man versuchte wieder zu diesen englischen Wurzeln zurückzukehren, die man mal ursprünglich hatte.
Die lagen aber ganz lange zurück.
Ja, die lagen sehr lange zurück. Man gewann allerdings die spanische Meisterschaft nach 11 Jahren direkt wieder.
Na, ernsthaft?
Ja.
Mit Terry Venables?
Ja. Und im Jahr 86 war man auch der große Favorit im Finale des Europapokals der Landesmeister. Ja. Aber man traf aus Steaua Bukarest und verlor.
Ach, das war das, der berühmte Torwart Duckerdam, Helmut Duckerdam, deutschstämmiger Torwart, der bei Steaua im Tor war. Daran erinnert er dann 11 Meter gehalten.
Von da an ging es dann so richtig bergab. Die Saison 87-88, die gilt als die große Skandalsaison. Der Bernd Schuster, der in der Saison davor kein Spiel für Barcelona bestritten hatte, klagte gegen den Verein seine Vertragsauflösung und wechselte.
Wieso gab es denn da irgendwie kein Spiel bestritten? Verletzt oder?
Ja, erst verletzt und dann wurde er nicht mehr eingesetzt und auch nicht mehr gewollt und man wollte ihn aber nicht einfach so gehen lassen und durch diese Klage wechselte er zu Real Madrid.
Ach ja, ausgerechnet zum größten Rivalen.
Ja. Und den Trainer Venables, den hat man dann auch gleich wieder entlassen, weil er das Finale verloren hat wahrscheinlich und holte dann Luis Aragonés. Ja, in der Liga rangierte der Verein dann ab, da im Mittelfeld. Bei der Gerichtsverhandlung von dem Bernd Schuster kam halt zu diesem Skandal, dass er überhaupt geklagt hatte, noch heraus, dass viele Spieler halt mehrere Verträge besaßen, aber nur einer bei der Steuerbehörde bekannt war.
Also ähnlich wie Cruyff und seine 4 Verträge.
Genau. Am 28. April 88 kam es dann zu der Meuterei von Heredia, bei der die Mannschaft den Rücktritt von dem Präsident Núñez forderte. Dieser hat dann darauf sofort 14 Spieler entlassen. Diese ganze Amtszeit von dem, die war halt nicht besonders gut. In den 10 Jahren Amtszeit wurden 9 Mal der Trainer gewechselt und nur ein Meistertitel gewonnen. Und dadurch kam halt diese Opposition auf und jetzt musste er sich ja vorbereiten. Und deshalb holte er den Johan Cruyff als Trainer zurück, um sozusagen alle zu beruhigen, alle, dass alle still sind und sagen, jetzt haben sie ja ihren Messias sozusagen, der jetzt alles wieder gut machen wird. Und man präsentierte einen neuen Star, Gary Lineker. Beziehungsweise der Gary Lineker war schon da, aber der wurde als einziger sozusagen, also einer der ganz wenigen nicht entlassen. Und der sollte jetzt da sozusagen der neue Topstürmer sein. Und der konnte es mit dem Johan Cruyff aber überhaupt nicht. Und der nennt ihn in seinem Buch einen lupenrein Besserwisser.
Kann auch nur bedeuten, dass er halt eine andere Meinung hatte.
Der Lineker schreibt, der Cruyff war der Typ Mensch, der hinter dem Busfahrer saß und ihm sagte, wenn er links abzubiegen habe und wenn er Gas geben müsse. Cruyff wollte also die Profis nicht nur einfach trainieren, sondern der wollte halt den ganzen Verein umkrempeln. Angefangen halt, wie ich ja schon berichtet habe, von den Jugend an.
Sehr coole Idee.
Aber er mischte sich in jedes Detail ein. Also zum Beispiel hat er sich darüber beschwert, dass die Trikots der Spieler schlecht sind. Wenn die schwitzen, würden die halt dunkel werden. Und dann könne man die von der Tribüne schlecht erkennen. Also bräuchte es einen anderen Trikotstoff. Also solche Gedanken hat er sich gemacht.
Ja, ich glaube, bei dem kreisten die Gedanken wirklich fast 24 Stunden um Fußball in all seinen Aspekten.
Ja, und der hat auch dafür gesorgt, dass das Auswärtstrikot von Barcelona orange wird. Also das haben die ja heute noch.
Ach, Oranje könnte man ja da
genau.
Ja sagen.
Außerdem verbannte er alle Vorstände, von denen es seiner Meinung nach eh viel zu viele gäbe, aus der Kabine. Denn davor war es halt so, dass die Vorstände und der Präsident jederzeit Zugang zur Kabine hatten.
Das haben die, glaube ich, nicht akzeptiert, würde ich jetzt mal prognostizieren.
Doch, der hatte da schon so eine Machtposition und der hat dann auch gesagt, dass seine katalanischen Spieler überwiegend eine Opferkultur hätten. Also das wären so keine Kämpfer. Und auf seine Initiative hin wurden dann eine ganze Reihe von baskischen Spielern verpflichtet.
Ja, die andere Mentalität.
Ernesto Valverde, Chiqui Begiristain und solche, die richtig aggressiv und furchtlos seien. Das ja wundert einen ja ein bisschen, weil er will ja eigentlich dieses schöne Spiel haben. Aber also die waren natürlich nicht nur Kämpfer, sondern die konnten auch gut mit dem Ball umgehen. Und er hat aber erkannt, dass anders als zu seiner Zeit das Spiel halt doch athletischer und kämpferischer ist. Aber zum Training wurde dann als Routine doch wieder diese Rondos eingeführt. Also die ist 4 gegen 2.
Am besten bist du halt beides. Du bist körperlich robust und hast noch diese überragenden technischen Fähigkeiten. Das natürlich
Genau, und auch da hat er es so gemacht, dass am Anfang, wenn die Spieler neu waren, mussten die immer in die Mitte. Er und sein Assistent Rexach, die spielten dann immer mit und die waren so gut am Ball, dass die Neulinge oft minutenlang nicht den Ball bekamen.
Boah, demütigend. Der Carlos Rexach war ja auch echt ein Idol bei Barca, also auch ein ganz großer Spieler.
Bei Cruyff musste auch der Torwart dann auch da immer wieder mitspielen und das Passspiel verbessern. Also der wurde damit eingebunden und der sollte auch immer Anspielstation sein. Und da er sich ja auch in die Jugendakademie eingemischt hatte, dieses La Masia, entdeckte er dabei Pep Guardiola.
Ah, da schließt sich auch so ein bisschen den Kreis, ne? Wo du eben ja schon berichtet hast, dass der Pep den Johann so verehrt als.
Und es gibt da unterschiedliche Geschichten, je nachdem, wo man das so liest. Am verbreitetsten ist wohl, dass der Cruyff einen zentralen Mittelfeldspieler suchte und der hat dann bei La Masia angefragt, wer ist denn der Beste? Und alle hätten geantwortet, Pep Guardiola. Allerdings, das sei ein spindeldürrer Junge, schwächlich und äußerst langsam. Und er könne überhaupt kein Tackling.
Da hat sich vielleicht Johann Cruyff an sich selber erinnert gefühlt, könnte man dann.
Genau so ist vermuten. Es. Sozusagen sein vierter Sohn sozusagen. Also er hat in dem Guardiola das gesehen, was andere Trainer bei ihm gesehen haben. Ja, und der Pep Guardiola, der ist halt voll des Lobes über den Cruyff. Er hätte ja nie etwas über Fußball gewusst, bis er Johann Cruyff traf. Der hätte ihm alles beigebracht. Für den Guardiola schuf der Cruyff quasi eine Position vor der Abwehr, aber im Grunde auch so, wie er gespielt hat. Der musste nicht tackeln, der musste nicht kämpfen. Dem seine Aufgabe war, alles zu ordnen und dafür zu sorgen, dass die Räume so eng waren, dass sozusagen seine Langsamkeit gar keine Rolle spielte, sondern dass er auch immer nur kurze Strecken laufen musste. Denn für den Cruyff war ja die Geschwindigkeit eher eine intellektuelle Fähigkeit als eine athletische. Und dafür war der Guardiola der perfekte Passspieler. Der hatte halt auch dieses Voraussehende, was der Cruyff auch hatte. Und der Cruyff nannte diese Position den Verbinder. Also wie aus dem Deutschen, wie in den ganz frühen Jahren.
Das klingt nach 30er Jahre, ja.
Und wie auch der Cruyff selber als Spieler, hat dann der Guardiola auch, weil das ja auch eingefordert wurde von dem Cruyff, quasi im Spiel auch immer wieder die Taktik geändert oder die Marschroute geändert. So die quasi ja die Nachfolger wie Sergio Busquets oder Toni Kroos oder Rodri, ne, die sind ja alle so eine gewisse Art und Weise ähnlich. Also die nicht so viel laufen, aber im Grunde das ganze Spiel besser machen. Und zu dem Guardiola hatte er natürlich auch noch einen super Stürmer bei Barcelona, Dennis Bergkamp.
Ja, toller Torschütze. Also
wie der Cruyff sagt, sein vernünftigster und verantwortungsvollster Spieler, den er je trainiert habe. Aber der Johann Cruyff war ein Trainer, auch wenn es gut lief und es keinen Konflikt gab. Den brauchte er und dann schuf er einen solchen und provozierte ihn auch gerne. Für ihn waren Konflikte auch ein Mittel zum Zweck, um eine Mannschaft sozusagen aufzurütteln und auch besser zu machen. Und das sagt der Guardiola, diese Eigenschaft hätte er überhaupt nicht. Und das wäre auch bei den Spielern immer ganz negativ aufgestoßen. Ja, und so hat es dann zum Beispiel der Johann Cruyff auch geschafft, einen Spieler wie Lineker aus dem Verein zu drängen und dafür gesorgt, dass die ihn loswerden. Trotzdem war das Ganze sehr erfolgreich. In seiner ersten Saison gewann Barcelona den Europapokal der Pokalsieger in Bern.
Wieder mal.
Und da man das letzte Finale verloren hatte, hatte man so aus Aberglauben hinaus auch gar nichts vorbereitet für diesen Sieg. Daher mussten die Spieler feststellen, dass sie in Bern um 22 Uhr kein Lokal mehr finden konnten, weil alle Lokale geschlossen waren.
Oh, traurig.
Die Spieler gingen einfach ins Bett und fuhren danach nach Haus.
Das gibt's ja wohl nicht. Das denn, wie traurig ist das denn?
Ja, in dieser und auch in der Saison danach wurde weiterhin Real Madrid Meister. Aber zur dritten Saison war man so weit eingespielt, nachdem man den Lineker abgeschoben hatte zu Tottenham und man Spieler wie Ronald Koeman, Michael Laudrup und Christos Deutschkopf geholt hatte. Da kam so das System zusammen und die prägten dann eine ganze Ära. Er zog dann den Guardiola zu dem Ronald Koeman in die Innenverteidigung und die Presse schrieb, wir haben nun das langsamste Innenverteidiger-Duo Europas. Und der Koeman hat gesagt, er hätte selber Angst gehabt, dass das überhaupt nicht klappen würde. Weil er hat ja sich selber ja auch als relativ langsamen, schweren Verteidiger eingestuft. Und dann mit dem Guardiola dabei, der auch sehr langsam ist und so ein bisschen hüftsteif ist. Aber dazu hatten sie dann auch noch zwei offensive Außenverteidiger. Also im Grunde wurde alles auf Angriff ausgelegt. Und in dieser Zeit wurde der Käufer immer radikaler, weil ihm das Ganze auch, wie er so schreibt, auch zu langweilig wurde. Im Grunde hätte er eigentlich gar keine Lust mehr gehabt an Fußball. Selbst so eine Schlägerei im Klassiko, da blieb er einfach stoisch an der Seitenlinie stehen. Und als Barcelona einmal zur Halbzeit 2-0 zurücklag, holte er sich einen Kaffee und sagte am Ende der Pause nur, so, geht raus und bringt in Ordnung, was ihr verbockt habt. Und die Spieler nannten ihn deshalb auch Diaz, Gott, weil seine Entscheidungen oft unergründlich seien.
Aber wahrscheinlich oft richtig.
Ja, also er war auch so für die meisten so ein bisschen unnahbar, außer für den Koman. Also der wohnte sogar eine zeitweise bei denen oder auch direkt nebenan. Und da hat der Cruyff auch so die Kinder von den Koman gehütet. Also da hat er so eine ganz andere Seite gehabt. Oder den Risto Stoichkov, den hat er mal vor der versammelten Mannschaft runtergemacht, wie sonst was. Und dann hat er ihn sich zur Seite genommen und gesagt, komm, wir gehen heute Abend essen. Ja, 91 war es dann fast mit seinem Leben schon vorbei, denn er musste einen doppelten Bypass gelegt bekommen. Aber vor der OP bestellte er noch einen Kaffee und eine Zigarette. Und zu dem Zeitpunkt war er 43 und sein Vater war ja mit 45 gestorben. Und von da an hat er danach nicht mehr geraucht. Und stattdessen lutschte er immer Lollis. Er blieb dann auch noch 2 Monate in Reha und einen Monat danach gewann man die erste Meisterschaft wieder. Insgesamt gewann man dann 4-mal in Folge die Meisterschaft, von 91 bis 94.
Richtige kleine Dynasty.
Ja, aber das war auch immer recht knapp. 3-mal alleine wurde die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden. Also es war immer knapp. 92 gewann man dann zum ersten Mal auch den Europapokal der Landesmeister. Nach mehr als 90 Jahren nach der Gründung. Die hatten ja bis dahin mehrfach den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Aber sozusagen die Champions League, da hatte man nicht gewonnen. Und immer bis heute hat Barcelona 4-mal die Champions League gewonnen und 27-mal die spanische Meisterschaft. Diesen Europapokalsieg feierten die Leute natürlich dann auf der Straße und das nennt man in Barcelona das Annus Mirabili. Da in dem Sommer war ja in Barcelona auch die Olympischen Spiele, also im Grunde klappte in dem Jahr alles.
Ein Wunderjahr sozusagen.
Ja, 93, 94 wollte man dann noch einen Superstürmer holen, Romario. Ja. Und der wurde auch sofort Torschützenkönig mit 30 Toren. Der bildet dann mit dem Stoichkov ein tödliches Duo sozusagen.
Das war ein toller Fußball.
Aber beide waren echte Lebemänner, die sich nachts in den Clubs feierten, sich Nächte um die Ohren schlugen. Und auch sehr schwierig im Umgang waren. Ja, der Stoichkov war einer von ganz wenigen Spielern, mit denen der Romario überhaupt sprach. Und der Romario, der war so ein Typ, der stand auch gerne auf dem Spielfeld herum, tat nichts, minutenlang, und dann explodierte der. Und der Cruyff hatte über den Stoichkov geschrieben, das ist ein Mann, der hat eine böse Ader. Aber was meinte der positiv? Also das ist so ein richtig fieser Typ, den brauchst du in deinem Team.
Ja, du kannst sagen, giftig. Ne?
Dagegen sei der Romario ein echt negativer Charakter. Er wäre einer der besten Spieler, den er je trainiert habe. Der hätte mit so wenig Trainings- und Spielleistung so viel rausgeholt. Das könnte man sich gar nicht vorstellen.
Ja, Minimal-Maximal-Prinzip.
Mit denen gelang man dann wieder ins Champions-League-Finale, verlor aber gegen AC Mailand 4-0. Da rächte sich die langsamste Abwehr Europas. Der Mitverteidiger war Miguel Nadal in dem Endspiel. Und das ist der Onkel von dem Nadal, den Tennisspieler. Insgesamt war aber Barcelona mit dieser Mannschaft, auch mit dieser Offensive und aber der relativ schlechten Verteidigung im AC Mailand nicht gewachsen. Denn der Trainer von Mailand, das war dieser Arrigo Sacchi und dann der Fabio Capello. Also die waren ja auch echte Top-Trainer. Also da war ja auch AC Mailand war ja zu der Zeit auch einer der Top-Vereine.
Stimmt, mit Gullit, van Basten und Rijkaard.
Genau, nämlich die hatten ja auch diese Holländer-Connection. Die hatten dazu noch die italienischen Stars Franco Baresi und Paolo Maldini. Also das ist ja absolute Weltklasse, was da auf dem Platz war. Im Grunde war das ja auch Italien war ja die Premier League von heute sozusagen. Ja, nach der Niederlage 94 halt in diesem Finale zerbrach das Team. Koman, Zubizarreta, der ja im Tor war, der Laudrup, der Stoichkov, die hörten alle auf oder wurden verkauft und man fand jetzt keinen adäquaten Ersatz. Man hat dann versucht, den Michael Laudrup ins Mittelfeld zu ziehen, sozusagen als neuen Spielmacher. Aber vom Naturell war der auch völlig anders. Okay. Und der war jetzt noch so ehrlich, ist zum Cruyff hingegangen und hat gesagt, hör mal, ich bin dem nicht gewachsen. Die Reaktion von dem Cruyff war, den verkaufen wir.
Kann ich verstehen. Ja, das war der, das war, für ihn reicht es dann nicht.
Er schreibt über den, dem fehlte der nötige Ehrgeiz für das Spiel.
Ja, nicht jeder hat den, genau, oder die Härte, die das braucht, um sich gegen diesen Erwartungsdruck dann zu behaupten.
Und da das dann alles nicht fruchtete, holte er auch noch seinen eigenen Sohn dann ins Team, den Jordi Cruyff. Dadurch wurde der ja Spieler von Barcelona.
Ja.
Und sein Schwiegersohn, der wurde dann Ersatztorwart. Und dadurch machte er sich sehr angreifbar in Barcelona. Und dann kamen noch die schlechten Ergebnisse dazu. Der Núñez, der mochte den Käufer sowieso nicht. Und im Grunde hat er auch nur so eine Gelegenheit gewartet, den loszuwerden. Und noch vor dem Ende der Saison 96 wurde der rausgeworfen. Und im Mai hatten die Zeitungen berichtet, dass sich der Vizepräsident Gaspar mit dem Nachfolger Bobby Robson getroffen habe. Und der Vizepräsident ist dann zu dem Cruyff aber noch an dem Tag hingegangen, hat ihn aufgesucht und da sagte der Cruyff: Warum versuchst du mir die Hand zu geben, du Judas?
Wow, das ist mal ganz deutlich.
Und dann hat der Gaspar zu ihm gesagt: Du bist jetzt entlassen. Und dann nahm der Cruyff einen Stuhl und schlug sein ganzes Büro kurz und klein. Und dann hat er noch zu dem Núñez als Abschied gesagt: Gott wird dich dafür bestrafen, wie er es schon einmal getan hat.
Oh, ich liebe diesen Pathos.
Herrlich. Ja, aber er bezog sich dabei vermutlich auf den Tod des Enkelkindes von dem Núñez.
Das ist aber natürlich ganz unterste Schublade, das geht natürlich gar nicht.
Ja, also das ist halt auch so dieser Jähzorn, den der in sich gehabt hat.
Blinde Wut. Ne?
Und nur den genau, er hat dann um sich geschlagen. Dann zeigt sich auch, dass der Cruyff quasi so auch von sich so eingenommen war, dass er davon ausging, dass sein Co-Trainer, der Rexach, ja, der ja auch schon ewig da war in Barcelona, aus Solidarität mit ihm den Verein verlassen würde. Da hat er zu dem Cruyff gesagt, das werde er nicht tun, oder hat ihm das dann so versucht zu erklären. Darauf hat Cruyff nie wieder ein Wort mit ihm gesprochen.
Das
und die waren super eng.
Das ist total schade, weil für den Rexach ist das ja sein Leben. Was soll denn der da weggehen? Ne? Also das ist vollkommen ich-bezogen. Eine dunkle Seite auch bei ihm.
Ja, auf jeden Fall. Und das hat ihn aber auch so getroffen, dass er danach keinen Spitzenjob im Fußball mehr angenommen hat.
Ja, das glaube ich. Der hat ja auch fast totale Kontrolle gehabt. Und das kriegst du nicht so oft und bei so vielen Vereinen.
Ja, der wurde dann halt erstmal Fußballkritiker, also in Zeitschriften Kolumnist, dann war er Fernsehexperte. Dann hat er sich versucht, an dem Núñez zu rächen, indem er dann den Kandidaten Joan Laporta bei Barcelona unterstützt hat. Der wurde ja dann auch Präsident.
Ja.
Und dort wurde er dann sozusagen einer dieser Berater, die Barcelona immer so hat.
Ah, so im Hintergrund.
Genau. Der hat dann auch dafür gesorgt, dass dann Frank Rijkaard eine führende Position 2003 bekam. Da wurde ja dann Barcelona auch wieder erfolgreicher und gewann nochmal zwei Meisterschaften und 2006 nochmal die Champions League. Aber der Laporta, gegen den wurde dann ein Misstrauensvotum ausgesprochen und der verlor dann das Präsidentenamt.
Also interne Politik beim FC Barcelona.
Da soll der Cruyff auch immer mittendrin gewesen sein. Der Frank Rijkaard war ja dann der Trainer in dieser Zeit und der verließ aber dann den 2008 den Verein und der Cruyff hat dann, als man José Mourinho verpflichten wollte, alles getan, dass der es nicht wird. Und der hat dann dafür gesorgt, dass Pep Guardiola halt der Trainer von Barcelona wird. Was sich natürlich im Nachhinein als super Glück erwiesen hat. Denn viele hatten dann darauf hingewiesen, dass der Guardiola ja überhaupt keine Erfahrung als Trainer, also der war der Jugendtrainer.
Also kam aus dem Nichts eigentlich, also was jetzt die Erfolge angeht.
Und darauf hat der Cruyff gesagt, der größte Test für einen Trainer bei einer Mannschaft wie Barca ist es, die Stärke zu haben, Entscheidungen zu treffen und die Fähigkeit, mit der Presse zu sprechen. Denn die hilft einem nicht und damit muss man umgehen können. Und das könne der Guardiola, der wäre so ein Menschenfänger. Naja, weiß ich nicht.
Naja, Menschenfänger kommt drauf an, ja. Der ist ja auch jetzt nicht so der super eloquente oder will sich da so wortreich immer erklären.
Ja, am 26. März 2010 wurde Johann Cruyff in Anerkennung seiner Verdienste für den Verein zum Ehrenpräsidenten ernannt. Aber 2010, im Juli, wurde ihm dieser Titel vom neuen Präsidenten, der dann gewählt wurde, Sandro Rosell, wieder aberkannt.
Kannst du doch nicht machen, sowas. Ernsthaft?
Da sieht man auch so ein bisschen die Intrigen, die bei Barcelona immer im Hintergrund stehen. Vorher noch, im Jahr 2008, war eine groß angelegte Untersuchung über das 10-jährige Missmanagement bei Ajax Amsterdam und da kam es zu Riesenverwerfungen in dem Verein und im Laufe dessen wurde der Cruyff zum technischen Direktor ernannt. Das war also seine vierte Station bei Ajax Amsterdam, aber bevor er überhaupt angefangen hat, gab Cruyff bekannt, dass er seine geplante Rückkehr zu Ajax schon wieder aufgrund Meinungsverschiedenheiten mit dem neuen Vorstand nicht antreten werde. Aber 2011 kehrte Cruyff dann nochmal auf Basis eines Beraters zu Ajax zurück. Also er hat sich da wohl nochmal versucht, denn zwei seiner ehemaligen Spieler, Marc Overmars und Edwin van der Sar, waren zu der Zeit die Vorstände. Und dann, wie das halt so ist, dann hat Ajax Kontakt mit Louis van Gaal aufgenommen. Und er sollte der neue CEO von Ajax Amsterdam werden. Und das Ganze ohne den Cruyff, der ja im Beirat war, aber auch Berater des Vorstandes war, irgendwie zu informieren. Und der war dadurch persönlich beleidigt.
Ach, welch Wunder, natürlich.
Und er hat dann auch Ajax Amsterdam verklagt vor Gericht, um diese Ernennung zu verhindern.
Meine Güte, was sind denn da für Kriege geführt worden?
Der Vorstand habe ihn absichtlich ins Abseits gestellt. Und natürlich in der Folge trat er natürlich wieder zurück, der das ja immer gemacht hat, wenn es Krach gibt. Und zu dem Edgar Davids, der in dieser Zeit dann auch noch in dem Verein war, hat er gesagt, und du bist übrigens nur hier, weil du schwarz bist. Und zu der Justiziarin von Ajax Amsterdam, und sie sind hier nur die Quotenfrau, sie haben hier eh nichts zu sagen. Im Grunde, wenn es dann nicht mehr klappt, schlägt er um sich, ne, und zerstritt sich dann vehement. Er hat sich dann auch noch mit seinem eigenen Bruder zerstritten und dem holländischen Fernsehen auch. Da war er ja Experte und da hat man ihm widersprochen und da hat er gesagt, das ging ihr so nicht, ne? Also wenn hier seine Ansichten in Frage gestellt würden, dann könne er das nicht akzeptieren.
My way or the highway, aber es war ja ein ganz schwieriger Charakter.
Ja, er hat sich dann absolut in sein Privatleben zurückgezogen und er starb ja dann leider schon am 24. März 2024 im Alter von 68 Jahren. Aber kommen wir nochmal zurück zu Barcelona. Nachdem der Cruyff als Trainer ja weg war, kam ja dann der Guardiola kurze Zeit später 2008 und dann beginnt ja erst die richtig große Zeit von Barcelona, die wir ja heute auch noch alle kennen.
Die meisten, die uns zuhören, wahrscheinlich mehr oder weniger nur kennen, oder?
Genau. Ja. Das ist die Zeit der riesigen Erfolge mit einem Spieler, wie man ihn seit Pelé nicht mehr gesehen hat, schrieb die Marca, Lionel Messi. Ja, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte des FC Barcelonas, die wir dann vielleicht auch nochmal machen werden.
Würde mich sehr freuen. Ich möchte mit dem nicht zusammengearbeitet haben.
Nee, ganz, 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 ganz schwieriger Typ. Ja, das ist natürlich, im Grunde ist er ja der Franz Beckenbauer Hollands, ne? Also
ja, wie Beckenbauer, da war Beckenbauer nie so bösartig und jähzornig. Der war ja der eher schlitzohrig, charmant.
Ja, und der Beckenbauer war halt ein Menschenfänger, ne? Also den mochte ja jeder und beim Cruyff, der ist halt eher so der schwierige Typ gewesen.
Aber sehr interessant. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht, das anzuhören, viel gelernt und gelacht.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir dann als nächstes hören. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.